D-Radio Wissen. Hörsaal.
Katja Weber ist im Hörsaal. Herzlich willkommen, liebe D-Radio Wissen Schwarmintelligenz. Klar, wir alle sind ja wahnsinnig individuell und total originell, echte Unikate. Aber wenn wir unserem heutigen Redner folgen, machen wir ständig etwas, was auch Ameisen und Bienen tun. Wir machen andere nach.
Warum funktioniert das? Warum imitieren wir andere Leute, selbst wenn wir sie für Idioten oder für Nicht-Experten oder für sonst was halten? Wo kommt diese Neigung her? Das heißt jetzt zum Beispiel für die Laulerwelle einfach nur schauen, was machen die Leute neben mir. Und wenn der aufsteht, dann stehe ich auch auf und dann der Nächste und dann der Nächste. Und schwupps, schon läuft die Welle. Keiner hat den Plan, vielleicht am Beginn Teil der Welle zu sein, sondern man macht einfach das, was der Sitznachbar macht. Also dieses Tun, was die anderen tun, wenn alle rennen, renne ich auch, kann ein ganz nützliches Ding sein. Ich diskutiere nicht, ich rede nicht. Wenn alle jetzt rausrennen, gehe ich einfach auch. Es kommt zu so einer Art positiven Feedback, dass am Schluss alle Ameisen auf dem kürzesten Weg unterwegs sind. Ja?
Wenn alle rausrennen, renne ich auch. Könnte ja sein, dass das Haus brennt. Was diese Art der intuitiven Orientierung angeht, unterscheiden wir uns gar nicht so sehr von der Ameise, so sehr uns dieser Vergleich vielleicht als höhere, als vernunftbegabte Säugetiere auch schmerzt. Der Zoologe Dr. Thomas Schmickel erforscht, wie sich Populationen organisieren. Können wir vielleicht von Ameisen lernen, wie sich die Verkehrsinfrastruktur möglichst clever anlegen lässt? Zu diesem Zweck lassen er und seine Mitarbeiterin Roboter auf Ameisen- oder Bienenvölker oder auf Fischschwärme los. Unter welchen Umständen lassen sich diese Schwärme dirigieren? Wann und wieso klappt das nicht? Darum geht es in seinem Vortrag. Schmickel hat Biologie und Zoologie in Salzburg und Graz studiert und sich anschließend auf das Gebiet Biorobotics spezialisiert. An der Universität Graz betreibt er nun das Artificial Life Laboratory. Seinen Vortrag »Biohybride Systeme – Tiere, Pflanzen, Roboter, Agenten und Algorithmen« hielt er am 22. April 2016 an der Ruhr-Universität Bochum anlässlich des Workshops »Berechnete Tiere – Technik und Verdatung in den Human-Animal Studies«. Bevor es losgeht, noch zwei kurze Hinweise. Hinweis 1. Einige der anderen Vorträge dieser Tagung, auf die Schmickel ab und zu eingeht, findet ihr auf dradiowissen.de. Und Hinweis 2. Schmickel spielt während des Vortrages Bildmaterial ein, erläutert dieses dann aber so lebendig, dass ihr ihm auch übers Ohr gut folgen könnt. So, jetzt aber los mit Thomas Schmickels Ausführungen über biohybride Systeme.
Ich interessiere mich für Schwarmintelligenz und ich glaube, Schwarmintelligenz hat sehr viel mit diesen Dingen zu tun, wenn man verstehen möchte, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und mein Zugang zur Schwarmintelligenz ist folgender. Wenn wir alleine sind, wir als Menschen ganz alleine zu Hause, irgendwo auf der Berghütte, dann sind wir echte Denker. Meistens. Wir können dann erstaunliche Dinge, oder einige von uns können erstaunliche Dinge. Wir können Bücher schreiben, Symphonien komponieren, wir können Kunstwerke schaffen. Wir sind Denker und kreativ bis zum geht nicht mehr. Wenn es zu Gruppen kommt, zur Gruppenbildung, dann wird schon ein bisschen lärmiger, ein bisschen fuzzy, ein bisschen weniger intelligent manchmal. Wenn Alkohol im Spiel ist oder so, dann wird es noch weniger intelligent manchmal. Es kann teilweise richtig chaotisch werden, aber selbst aus chaotischen Dingen können noch positive Dinge wie Menschenrechtscharta und solche Dinge vielleicht entstehen. Wenn die Gruppe noch größer wird aus meiner Sicht, hier Fußballstadion, da läuft kognitiv sehr wenig ab. Ja? Ja? Und wenn wir die Laola-Welle anschauen, dann lasst sich die mit einem 1-Bit-Modell beschreiben, ja? Oben oder unten. Ja? Also der Behavior Space des Lebewesens wird auf 1-Bit quasi reduziert. Und es ist ein weiter Weg von 20 Milliarden Synapsen, die Kunstwerke schaffen, zu hoch oder nieder. Ja, da sind wir sehr weit abgestiegen, aber dafür sind wir sehr, sehr viele. Und vielleicht viele, viele Bitter könnten auch was Sinnvolles ergeben. Vielleicht gerade nicht bei der Laola-Welle, aber sehr, also prinzipiell einmal, es kommt offenbar zu einer Vereinfachung des Individuums. Und das gilt auch, wenn wir in der Früh auf Autopilot unterwegs sind und zur Arbeit gehen. In der Masse, wie wir zum Bus in die U-Bahn gehen, das gilt, wie wir vielleicht zur Arbeit fahren. Und insofern das Google-Auto, während wir mit 5-Bit unterwegs sind, noch schlaftrunken in der Früh, ist das Google-Auto vielleicht besser, als ich in der Früh auf Autopilot wenn ich in die Arbeit fahre. Und wenn der Igel kommt, schaue ich nicht nach hinten, ob hinter mir ein Auto ist. Ja? Und solche Dinge, dazu bin ich nicht in der Lage, in der Früh. Das Google-Auto schon, also hier könnte es Vorteile geben. Aber selbst solche einfachen Massenphänomene, ich meine, im Endeffekt läuft unser ganzes Leben darauf raus. Ich meine, wählen wir die Partei oder die andere Partei? Kaufen wir Apple oder Windows? Kaufen wir Adidas oder Boomer-Schuhe? Kaufen wir dies oder das? Downloaden wir Prince oder Michael Jackson? Ja, ganz, alle diese Entscheidungen sind hopp oder drop, ein Bit so oder so rum quasi. Und da ist aber was dahinter. Da sind gewisse Mechanismen am Werke, dass dann in der Gruppe dann sehr oft etwas Vernünftiges passiert. Aber ich habe gerade wählen gesagt, als Beispiel, das wäre vielleicht nicht so gut gewählt. So, warum funktioniert das? Ein ganz einfaches Beispiel, das finde ich, das relativ gut erklärt, ist eine ganz einfache Frage. Nehme ich in der Früh einen Regenschirm mit oder nicht? Ist eine elementare Entscheidung. Weil wenn es regnet und ich habe keinen Schirm mit, ist es sehr schlecht. Wenn es nicht regnet, muss ich das Ding schleppen den ganzen Tag. Möchte ich auch nicht. Also ich möchte gerne diese Entscheidung, das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die man trifft, vielleicht unterbewusst, die möchte ich gerne richtig treffen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wenn ich das kognitiv selber lösen will, ich mache mir eine Wetterprognose, aber ich kann es nicht und die wenigsten Leute können es. Und es gibt einen viel, viel einfacheren Weg, wo ich eben kein Meteorologe sein muss. Ich schaue aus dem Fenster und wenn die anderen Leute einen Schirm tragen, dann nehme ich meinen auch mit. Und wenn die anderen Leute keinen Schirm bei sich haben, dann lasse ich meinen auch zu Hause. Das ist relativ simpel, aber wie kann das funktionieren? Ich meine, irgendwo muss ja diese Information herkommen und irgendwo muss irgendeinen Wissenden geben, der irgendwo diesen Prozess irgendwann einmal gestartet hat. Und solche Systeme nennt man Vox Populi-Entscheidungen und das berühmteste Beispiel kommt Geltens Ochse, ist ein bisschen diskutiert, aber es ist das bekannteste, darum möchte ich es kurz am Anfang bringen, für die, die es nicht können. Gelten war verwandt mit Charles Darwin, war Statistiker, hat sich also für Zahlen interessiert und war mehr oder weniger zufällig irgendwann auf einem Jahrmarkt bei einem Schätzspiel, wo das Gewicht eines Ochsen geschätzt werden hat müssen. Auch eine Form, Tiere zu berechnen. Ne? Und die Leute haben ihre Schätzungen abgegeben und wenige haben eine Fleischerei besessen oder waren Experten oder sonst was auf dem Gebiet. Viele lagen sehr daneben. Aber Gelten hat interessiert, wie weit sind die Leute denn daneben und hat sich die Daten besorgt. Also der Echtwert war 1200 Pfund fast, 1198 Pfund. Das wurde dann eben erhoben und keiner der Teilnehmer hat es gekannt. 800 Leute haben so die Literatur mitgespielt. Und der Mittelwert, das arithmetische Mittel aller Schätzungen, die von den Leuten abgegeben worden sind, war 1197 Pfund. Das heißt, das Mittel, diese Volksabstimmung, wie denn das Gewicht des Ochsen sein möge, von lauter Nicht-Experten lag um ein Pfund neben dem wirklichen Wert. Und das ist wahrscheinlich viel näher, als wenn man einen einzigen Experten gefragt hätte und ging eben als Paradebeispiel für solche Vox Populi-Entscheidungen ein. Wenn man das probiert zu visualisieren, gibt zwei Faktoren zum Beispiel, die irgendwo in Wechselwirkung stehen und man möchte das irgendwie einschätzen und man hat ein bisschen eine Ahnung davon, dann als Experte kann man vielleicht so nahe drankommen an diesen echten, realen Wert. Wenn man kein Experte ist, dann schaut die Sache anders aus, dann streut das Ganze eben sehr, sehr stark. Wenn man das aber mittelt, dann durch diese Mittelung kommt man dann eben sehr häufig an den echten Wert sehr nahe dran. Noch schlauer natürlich jetzt die Experten auch mit einzubeziehen, ihnen vielleicht auch ein Gewicht geben, ein höheres in der Mittelwertbildung und so. Das ist die Idee dahinter. Aber wie wird jetzt gemittelt? Gemittelt wird, indem wir das von anderen übernehmen. Es bildet sich in der Gruppe ein Mittelwert, indem man das tut, was die anderen tun. Dann geht es dorthin, wo die Mehrheit geht. Dort zieht der Mittelwert halt nun einmal hin. Das heißt jetzt zum Beispiel für die Laulerwelle einfach nur schauen, was machen die Leute neben mir. Und wenn der aufsteht, dann stehe ich auch auf und dann der Nächste und dann der Nächste und schwupps, schon läuft die Welle. Keiner hat den Plan, vielleicht am Beginn Teil der Welle zu sein, sondern man macht einfach das, was der Sitznachbar macht. Und dann ergibt sich dann auf globaler Ebene, makroskopisch in dem System, dann eben dieses Gebilde der Welle. Warum funktioniert das? Warum machen das? Warum imitieren wir andere Leute, selbst wenn wir sie für Idioten oder für Nicht-Experten oder für sonst was halten? Wo kommt diese Neigung her oder ist die überhaupt da? Da gibt es ein paar sehr, sehr alte Experimente, die vielleicht schon bekannt sind. Ein sehr bekanntes von Asch, ein sehr einfaches Experiment. Probanden sind gefragt worden, welches ist die längste dieser drei Linien? Ich glaube, jeder Mensch kann das beantworten, mit freiem Auge, sofort erkennbar. Was allerdings die Probanden nicht gewusst haben, sie waren in der Gruppe, dass die anderen scheinbaren Probanden Schauspieler waren. und die dann irgendwann, wenn die Beispiele nicht mehr ganz so klar waren, plötzlich auf Kommando vorab gesprochen umgeschwenkt haben und zu einer Linie, die nicht die längste war, behauptet haben, steif und fest, das ist die längste. Und interessanterweise sind 75% der Kandidaten irgendwann umgefallen und haben einfach gesagt, wenn die anderen das sagen, wird schon stimmen, und haben das einfach übernommen. Ja? Obwohl sie vielleicht selbst gewusst, man, höchstwahrscheinlich selbst gewusst haben, dass es nicht stimmt. Aber egal, wir geben dem, was die Masse sagt, offenbar dann mehr Gewicht als dem, was unsere eigene Meinung ist. Und das muss woher kommen? Das muss irgendwo aus der menschlichen Evolution kommen. Und wenn es aus der menschlichen Evolution kommt, dann wahrscheinlich auch aus der tierischen Evolution davor. Also dieses Tun, was die anderen tun, das scheint etwas zu sein, das wir geerbt haben. Und man kann sich vorstellen, dass das sehr oft sehr nützlich ist. Ja? Wenn alle rennen, renne ich auch, kann ein ganz nützliches Ding sein. Ich diskutiere nicht, ich rede nicht. Wenn alle jetzt rausrennen, gehe ich einfach auch. Und das kann mir höchstwahrscheinlich das Leben retten, wenn das Gebäude brennt oder irgend sonst etwas ist. Ja? Ein anderes Experiment, das ich sehr nett finde, ist dieses hier. Milgram ist, glaube ich, sehr bekannt. Der hat Leute in New York an eine belebte Kreuzung gestellt. Ich habe kein Bild gefunden, leider nicht New York, aber das Experiment war in New York. Leute viel beschäftigt und einer schaut so nach oben. Und dann ist beobachtet worden, wie viele Leute bleiben stehen und schauen auch nach oben. Und dann hat man eben festgestellt, okay, wenn einer da steht und nach oben schaut, dann bleibt fast keiner stehen. Sobald aber mehr Leute da sind, Schauspieler wieder, die nach oben schauen, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass Probanden, die da vorbeigehen, auch, weil wenn 5 Leute darauf schauen, dann ist es wahrscheinlich wert, dass man darauf schaut. Also auch hier wird sozial übernommen eine Handlung, ohne dass man einen Vorteil wirklich sieht, einfach nur aufs Geratewohl, wird schon was bringen, wenn die darauf schauen, wird schon was Interessantes sein, was meine Neugier, mein Voyeurismus befriedigt, dann habe ich was davon. Ja? Und offenbar gewichten wir da. Ob es viele tun, ob es einige tun, ob es ein Einzelner tut, das scheint eben, also es wird nicht nur einfach immer kopiert, es wird kopiert von denen, die die Mehrheit bilden. Man kann sich vorstellen, dass das einen gewissen Sinn hat, weil wir sind ja nicht alle so irrsinnig gescheit. Ja? Die wenigsten sind wirklich gescheit. Aber wenn einige gescheit sind und grandiose Ideen haben, dann kann das ja kopiert werden und dann verbreitet sich diese Idee natürlich in der Gesellschaft und so macht es für die Gesellschaft dann Sinn und ganz am Ende auch die Dümmsten dann sozusagen dieses Konzept, diese Idee, diese Erfindung übernehmen, dann hat die Gesellschaft als Ganzes von diesem Kopiervorgang profitiert. Und im Endeffekt, ich meine, wir waren alle auf einer Uni ist nichts anderes. Ne? Da steht ein Gescheiter vorne, der weiß alles und dann wird das bei der Prüfung einfach wiederholt. Ne? Kopiert, wiedergegeben. Ja? Bis man irgendwann draufkommt, nein, ich muss selber denken anfangen, ich muss meine eigenen Konzepte entwickeln. Aber dann steht man vielleicht irgendwann selber vorn, kopieren andere wieder. Und so funktioniert dieser Wettstreit. Es gibt ein, ich habe es gefunden, sehr nettes Buch von James Surowiecki über die Smart Crowd. Ja, ich weiß nicht, wie ich es gut übersetzen soll. Das klingt die gescheite Gruppe oder so, das klingt nicht gut. Ja, also ich werde es weiter Smart Crowd nennen, ja, so im Marketing-Englisch. Und der beschreibt, dass eine Gruppe dann besonders gut funktioniert, wenn es einen oder wenige Experten gibt, die wissen, dort geht es hin. Wenn es diese kleine Expertengruppe, diese kleine Führergruppe gibt, dann die meisten rennen einfach nach dorthin, wo die anderen sind, wie wir schon gehört haben, wird kopiert, dort bewegt man sich auch hin. Es gibt ein paar, die tun nichts. Egal was man tut, die kopieren nicht einmal was, egal was da für eine Idee ist, da kann man noch so sehr sich bemühen, die tun einfach nichts. Und dann gibt es ein paar, die tun das Gegenteil. Die machen was anderes. Aus Prinzip. Ja? Und ich glaube, in all Ihrem Bekanntenkreis, Sie kennen alle diese Typen, nehme ich mal an. Ja? Also unsere menschliche Gesellschaft setzt sich aus solchen, nennen wir sie mal Archetypen, sie ist sehr gut beschrieben, sie setzt sich aus denen zusammen in unterschiedlicher Zahl. Manche sind häufiger, ja, als andere hier in dieser Rollenverteilung. Und was Surowiecki in seinem Buch beschreibt, ist, dass Gruppen, die so zusammengesetzt sind, dass die sehr gut funktionieren. Und das sind einfach die Gruppen, die so sind, wie wir in unserer Verteilung sind. Sobald man anfängt, rauszuselektieren und nur mehr Experten, ich meine, wer ist schon in Meetings gesessen, wo 5 Professoren an einem Tisch waren oder 7, ja? Da geht nichts. Da geht absolut nichts. Und wenn man kurz vor dem Ergebnis ist, sagt einer, ja, Moment einmal, wir müssen das ganz anders betrachten. Ja? Das ist dann der vielleicht ganz links, ja? Der sich nur als Experte getarnt hat. Und ja, ungefähr so beschreibt Surowiecki das und ich selber habe die Erfahrung gemacht, scheint so zu sein, aber ich bin ja kein Psychologe, ich bin Zoologe. Frage ist, gibt es das auch in der Natur? Findet man solche Prinzipien auch in der Natur? Haben wir das aus der Natur vielleicht sogar geerbt? Ein nettes Beispiel, auch viel diskutiert, ist die Ameisenstraße. Die dient so, das ist das Modelltier für Schwarmintelligenz. Ganz einfach, die ersten haben mit der Ameise angefangen und dann haben sie weitergemacht und dann war am Schluss die Literatur voll mit Ameisenpapers und Ameisenexperimenten. Das heißt jetzt nicht, dass die Ameise das klügste, schwarmintelligenteste Tier ist, aber historisch bedingt ist es eben vor allem in Frankreich und Belgien als erstes aufgegriffen worden. Und wir wissen alle, glaube ich, aus irgendwelchen Tierdokumentationen, Ameisen machen eine Duftspur und markieren den Weg zum Ziel. Ja, wenn man sich das genauer anschaut, wenn die Ameise auf Futtersuche ist, dann legt sie so eine Art gepunktete Linie, so eine schwache Duftspurlinie, bis sie beim Futter angekommen ist. Und das ist auch ganz nett, weil die Duftspur könnte man übersetzen mit, naja, vielleicht geht es hier zum Ziel, vielleicht aber auch nicht. Aber immerhin, es könnte hier zum Ziel gehen. Wenn die Ameise dann allerdings Futter gefunden hat und zurückgeht, dann zieht sie eine dicke, fette Duftspur darüber. Ja? Und die Ameisen, die nachfolgen, können natürlich die Stärke der Duftspur messen. Das heißt, einerseits werden mögliche Wege zum Ziel markiert, am Rückweg wird dann der richtige Weg zum Ziel markiert. Also diese Ameise ist dann eine Expertin, die quasi da hier ihre Meinung sehr lautstark kundtut. Und dann ist die Frage, gibt es jetzt noch andere, die auch dicke Linien woanders hinziehen und so weiter, was sich dann ergibt. Wenn das in der Gruppe läuft, quasi bahnbrechende Arbeiten von Denneburg und Derolas, dann schaut das Ganze so aus, ein Experiment, wo Ameisen über eine sogenannte Doppelbrücke laufen, zwischen Nest und Futter hin und her. Und diese Doppelbrücke spaltet sich in einen langen und in einen kurzen Weg. Es werden kräftig Duftspuren gelegt und nach kurzer Zeit sind die Ameisen mehrheitlich auf dem kurzen Weg unterwegs, weil dort die Duftspur viel, viel stärker geworden ist. Und das System ist absolut simpel. Es braucht keinen wirklichen kognitiven Prozess, so wie man ihn vielleicht landläufig versteht. Am kurzen Weg laufen die Ameisen in der gleichen Zeiteinheit öfters hin und her. Und da sie immer ihre Duftspur ablegen, wächst natürlich die Duftspur am kürzesten Weg schneller als die Duftspur am längeren Weg. Und da die Ameisen jetzt, wenn sie an der Wegkreuzung stehen, der Masse folgen, sprich der stärkeren Duftspur, verstärkt sich das. Es kommt zu so einer Art positiven Feedback, dass am Schluss alle Ameisen auf dem kürzesten Weg unterwegs sind. Ja? Das ist sehr simpel. Das ist ein ganz, ganz simples, ein ganz simpler Mechanismus, der es den Ameisen erlaubt, aus vielen, vielen Wegen den kürzesten herauszufinden. Wir machen das kognitiv. Wir sitzen da in der Logistik und überlegen, wie transportiere ich das am besten von A nach B und so weiter. Und wir denken mit unserem Hirn nach. Ameisen lösen die Aufgabe mit einem ganz, ganz simplen Prinzip. Wir müssten vielleicht fragen, läuft vielleicht sowas wie diese Duftspur in unserem Hirn ab, während wir da sitzen und nachdenken, wie wir die Logistikaufgabe lösen? Vielleicht haben wir das einfach nur verinnerlicht in unser Gehirn hinein. Um jetzt solche Systeme besser zu verstehen, kann man natürlich sehr viel Forschung machen. Interessant ist es aber auch, solche Systeme zu nutzen, zum Nutzen der Menschheit irgendwie zu verwenden. Und da haben wir jetzt die Bionik, wo man von der Biologie in die Technik Anwendungen übertragen möchte. Bei den Ameisen ist das Musterbeispiel Marco Dorigo, der den sogenannten Ant Colony Optimization Algorithmus erfunden hat, der im Wesentlichen das, was ich vorher erwähnt habe, widerspiegelt. Das heißt, es gibt eine Aufgabe zu lösen, die wird in der Regel als so eine Art Labyrinth dargestellt und virtuelle Ameisen laufen jetzt durch alle möglichen Lösungskombinationen durch und die, die die beste Lösung haben, die tragen dann ihre Pheromone am effizientesten auf und am Schluss rennen alle virtuellen Ameisen den Pfad der besten Lösung. Und das hat sich so durchgesetzt, dass inzwischen nicht nur ein Buch erschienen ist, inzwischen laufen Kernkraftwerke, Schiffe, Logistiksysteme. Wenn man hineinschaut, ich habe das jetzt nicht übersetzt aus dem Buch, nur die verschiedenen Anwendungsgebiete, das ist einer der besten Algorithmen von Telekommunikation über Logistik, über Steuerung, über Regulierung, über Jobscheduling, Stundenpläne von Universitäten werden damit gemacht. Der ist so simpel, das einzige Problem ist, das Problem so darzustellen, dass Ameisen in einem Labyrinth laufen können. Die einzige kognitive Denkarbeit, die man mehr machen muss, ist, wie kann ich mein Problem so formulieren, dass es quasi zum Doppelbrückenexperiment wird. Dann setze ich den Algorithmus drauf und der löst mir das dann sehr effizient und auch sehr dynamisch. Wir haben uns diese Dinge anschauen wollen, aber wir wollten weg von virtuellen Ameisen, die irgendwo im Computer laufen. Wir wollten diese Dinge wirklich bauen. Leider ist das Licht sehr schlecht. Und wir haben einen Ameisenstraßenroboter gebaut, der auf einer phosphorisierenden Schicht am Boden, wenn der Roboter eine Duftspur legen möchte, schaltet er eine kleine UV-LED ein, der Boden wird belichtet und fängt zu leuchten an und damit zieht der Roboter dann eine leuchtende Spur hinter sich her. Ich hoffe, man kann ein bisschen was erkennen. Wie die Duftspur der Ameisen, mit der Zeit verblasst die Spur dann und andere Ameisenroboter können dann dieser Spur folgen. Hier sieht man einen zweiten. Vorne haben die Roboter eine Kamera und damit schauen sie, wenn sie irgendwo seine Spur sehen, dann folgen sie dieser Spur. Wir haben dann auch noch ein paar andere Dinge nachgebaut, wie zum Beispiel das Komplexauge der Ameisen, das aus vielen, vielen Einzelaugen besteht für die Navigation, ist bei uns durch ein 1, 2, 3, 6 Augen ersetzt worden, die aber auch so immer in eine gewisse Richtung schauen. Also ein sehr, sehr stark vereinfachtes Komplexauge. Und ja, hier sieht man noch, wie die Spur mit der Zeit abnimmt. Ein ganz wichtiges Feature, weil wenn die Leute über Kognition reden, sehr viele Leute reden über, wie man sich was merkt, wie man was erkennt. Und fast alle vergessen, wie wichtig das Vergessen ist, dass Information auch wieder verschwindet. Also eine der wichtigsten kognitiven Eigenschaften ist, dass man vergisst. Wenn man nicht vergisst, dann hat sich die Umwelt inzwischen längst geändert, aber man hat immer noch nicht den alten Zustand vergessen und fängt an, falsche Entscheidungen zu treffen. Also dass Information wieder verschwindet, ist eine ganz elementare Eigenschaft. Und nicht die einzelne Ameise vergisst, das Gesamtsystem der Ameisenstraße vergisst, indem diese Spur mit der Zeit eben zum Erliegen kommt, wenn die Umwelt nicht mehr passt. Hier sehen wir ein paar Fotos, ich hoffe, man kann es erkennen. Also an der kurzen Distanz kann der Ameisenroboter zügig hin und her gehen und der Spur folgen. Wenn es weitere Strecken gibt, dann mit der Zeit wird es problematisch und dann, wenn es zu weit ist, ist es nicht mehr der kürzeste Weg, dann schwärmen sie aus und suchen sich neue Ziele, ohne dass man das extra programmiert hat. Ja, wir sind total enthusiastisch in das hineingegangen und das war ein Fiasko sondergleichen, diese Experimente. Also wir haben 1-2 Jahre in diese Roboter gesteckt, war ein Kollege aus Deutschland, aus Friedrichshafen, glaube ich, der das als Schulprojekt begonnen hat, ein hochbegabter Gymnasiast, der dann zu uns gekommen ist und das bei uns dann gebaut hat, noch bevor er überhaupt zu studieren angefangen hat, hat er schon damit begonnen. Und technisch super ausgefeilt, kann man nicht sagen, also auch am Ende eines Studiums hätte er es nicht besser machen können. Das Problem ist, diese Straßen haben nie wirklich funktioniert gut, weil sobald 2-3 Roboter unterwegs waren, kam es zu Staublockaden. Und dann sind die Roboter irgendwo davon gefahren. Und wir haben uns gefragt, komisch, wieso gibt es das nicht bei den echten Ameisen? Die müssten ja auch Probleme haben, dass dann zu viele Ameisen auf die Spur gelockt werden. Warum funktioniert das bei den Robotern nicht und bei den echten Ameisen schon? Dann kam die Arbeit von Audrey Dussadur, die gezeigt hat, dass das bei Ameisen genauso wenig so einfach funktioniert, wie es 20 Jahre lang publiziert war. Ja? Wenn die Spur breit genug ist, gibt es keinen Stau und die Ameisen entscheiden sich für einen Weg kollektiv. Sobald die Spur allerdings eng wird und es zu Staueffekten kommt, dann auf einmal teilt sich der Ameisenstrom und sie nehmen beide. Und in dem Fall kann es auch der längere Weg sein. Das heißt, dann weichen sie automatisch auf den nächstlängeren Weg um. Jetzt hat es 20 Jahre lang geheißen, sie nehmen immer den kürzesten Weg. Egal was ist, sie nehmen den kürzesten Weg und drum sind die Ameisen so toll. Dann kam diese Erkenntnis. Die Interpretation ist jetzt, die Ameisen sind so toll, weil sie nehmen nicht immer den kürzesten Weg. Ja? Sie weichen aus, das macht die Ameisen so toll. Also auch da hat sich die Interpretation dann relativ drastisch geändert. Und ich finde relativ interessant für Traffic Management, Smart City und alle diese Dinge, wenn wir Pheromonspuren, wenn wir schon Google-fahrende Autos haben, dann bitte auch mit Pheromonspuren vielleicht über die WLAN-Netze dort Daten zu deponieren, die in der Nähe sind. Das ist eh flächendeckend in der Stadt quasi. Und dann solche Mechanismen auch benutzen, um den Verkehr zu lenken. Weitere Anwendungsgebiete für Schwarmrobotik sind überall dort. Also die Vorteile vielleicht zuerst. Vorteile von Schwarm sind Skalierbarkeit. Ich nehme einfach mehr Roboter. Robustheit. Weil sie so einfach sind, kann man sie robust bauen. Die Schwarmroboter heißt Flexibilität, der Schwarm kann sich aufteilen oder zusammengehen wieder und kann sich verschiedenen Umweltbedingungen anpassen. Wirklich, das Hauptargument für mich sind unbekannte Habitate, also dort, wo es wirklich schwierig wird. Nicht die Fabrik, nicht das Feld, das wir heute gesehen haben. Also für mich wäre das Maisfeld, das wir heute gesehen haben, absolut keine Anwendung für Schwarmrobotik. Wieso? Das ist alles bekannt. Ich habe GPS, ich weiß, wo jeder Roboter ist, da brauche ich keine Schwarmrobotik. Da nehme ich einen Roboter, der das abfährt, schön systematisch, und ich brauche keinen Schwarm. Einen Schwarm brauche ich dort aus meiner Sicht, wo es zu tragischen Ereignissen kommen kann. Stellen Sie sich vor, 10 Jahre bis nach Io oder irgendeinen Saturn oder Jupitermond, und Sie schicken dort eine Raumsonde rauf, die soll dort nach Leben suchen, dem ersten extraterrestrischen Leben. Und dann passiert sowas wie beim Vielerländer. Ja, leider, Gottes, landet da im Schatten, der eine Roboter. Ja. Und dann haben sie 10 Jahre umsonst gewartet, keine Ahnung, 5 Milliarden Euro vergeigt. Ja, und das Ding liegt dort oben wie ein teurer Ziegelstein. Ja. Schickt man hingegen einen Schwarm dort hinauf und 20% der Roboter haben irgendein Pech. Und da kann immer Pech sein, wenn man nicht weiß, wie es dort ausschaut. Ja, hat man immer noch 80% des Schwarms, der weitersucht. Also je unbekannter, unvorhersagbarer das Habitat, umso besser die Schwarmrobotik für mich. Drum für mich akzeptable Einsatzgebiete, Katastrophen, Search and Rescue heißt es heutzutage, extraterrestrische Suche nach Lebewesen, Fußball, naja, okay, vielleicht, ja. Ja, auch hier Marco Dorigo mit den beiden Projekten Swarmbots und Swarmanoid, einer der ersten, der hier gearbeitet hat, Schwärme einzusetzen. Auf der linken Seite sehen wir, wie Ameisen Hindernisse überbrücken und hier die entsprechende Anwendung in der Schwarmrobotik, hat leider so ein bisschen einen Vorspann, der Film. Hier sehen wir einen Roboter, Pech gehabt, das ist der Vielerländer. Ne? Das war's halt. Ne? Und jetzt der schwarmrobotische Ansatz, plötzlich gibt es einen zweiten. Stellen Sie sich vor, wir hätten noch einen zweiten Vielerländer, der den ersten rausbuxtiert aus dem Schatten. Sie verbinden sich, wie das die Ameisen tun, und als Verbindung zweier Roboter geht es dann über diese Lücke. Und ist die Lücke größer, braucht es halt 3, ist sie noch größer, braucht es halt 4. Man sieht eindeutig, wie sich die Möglichkeiten vergrößern, obwohl es 2 idente Roboter sind. Und hier etwas, was vielleicht einige ethisch diskutieren werden nachher, ja, zum Thema Search and Rescue. Kollektiver Transport, wie Ameisen ihre Brut transportieren, von einem Lager zum anderen. Das ist die Brut einer Projektmitarbeiterin. Die hat dann, glaube ich, ein Eis versprochen bekommen oder irgendetwas. Sie soll aus diesem Gefahrenbereich entfernt werden, damit die Klauen nicht das Kind irgendwie zwicken, ist da so runter ein Schutz, damit ja nichts passieren kann. Und sobald genügend, wenn man nur eine Kette bildet, dann wird das schief, wenn man mehrere Ketten ansetzt und dann koordiniert zieht, dann kann das Kind, und man sieht, wie das Kind sich freut. Ja. Aber immerhin, es ist in Sicherheit, ja, wenn das jetzt ein Gefahrenszenario wäre. Ja. Zum Thema unvorhersagbares Habitat, so schaut kollektive Robotik heute aus, weitgehend. Ja, also das ist, glaube ich, Audi Fahrzeugfabrik. Und wir sehen hier kollektive Robotik. Viele Standard-Industrieroboter, die ineinander greifen, die perfekt arbeiten. Da wird keine Sekunde vergeudet. Der Audi kostet nicht einen Cent mehr, als er kosten müsste, weil alles perfektioniert ist und perfekt ist. Aber es ist eine Umgebung, die hat keine Überraschungen. Da ist vom Klima über alles geregelt. Da ist jedes Teil genau dort, wo es sein soll. Und so sehe ich auch die Landwirtschaft mit GPS und all den Dingen, die wir vorher gesehen haben. Für mich ist das keine Umgebung, wo Schwarmrobotik irgendwo interessant ist, weil alles bekannt ist. Und die Mathematik hat Möglichkeiten, den perfekten Pfad auszurechnen, die perfekte Flächenabdeckung auszurechnen. Da braucht es keine Schwarmrobotik. Schwarmrobotik ist immer, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland versteht, wir sagen wuselig. Es muss wuseln. Ja? Und wenn es nicht wuselt, dann ist es kein Schwarm. Ja? Also 5 Roboter, die in Reihe und Glied irgendein Habitat abfahren, ist für mich keine Schwarmrobotik. Ja? Roboter und Tiere wäre das Nächste. Ja? Wie könnten wir jetzt diese Roboter nicht nur inspiriert halten von Tieren, wie können wir sie gemeinsam nutzen? Wie können wir sie zusammenbringen? Natürlich Landwirtschaft, also wir in Österreich haben das schon längst, seit Jahrtausenden wahrscheinlich, ja? Der sogenannte Klappotetz. Ja, ein Roboter, dessen Zweck ist, Lärm zu machen, und durch den Lärm vertreibt er dann die Vögel, und deswegen gibt es guten Wein bei uns. Und das ist, also wir sind wahrscheinlich die ersten Robotiker der Welt, weil wir solche Dinge erfunden haben. Zweiter Zweck ist Wissenschaft natürlich, und ganz berühmte Beispiele, da sehen wir mit Dinbergen zum Beispiel, sehen wir einen Nobelpreisträger attrappen. Hier oben werden verwendet, um ein Verhalten bei Jungvögeln auszulösen. Das ist die erste Stufe. Ja, es gibt einen Reiz und das Tier reagiert. Fertig. Das hat man Ewigkeiten gemacht, aber schon vor langer Zeit ist man weitergegangen, wie hier zum Beispiel diese Ente die sogar Töne, also der kann da oben reinquaken und dann kommt es da unten bei der Ente raus und dann die kleinen Babyentchen, die rennen hinten nach. Und hier kann man bereits erstmals in einen Dialog treten. Das ist schon sowas fast wie ein autonomer Roboter, nicht wirklich autonom, weil man hinten nachlaufen muss und quaken muss. Aber erstmals kann man bereits bei diesem Versuch in einen Dialog, in eine längere Interaktion mit Tieren treten. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele zeigen, wo das in der Forschung eingesetzt wird, was alle Leute natürlich fasziniert. Hier wuselt es, ja? Das ist ein Schwarm. Ja? Und natürlich möchte man sowas machen können. Ja? Wenn Leute Schwarmrobotik hören, dann wollen die Roboter, die sowas machen. Und das ist überhaupt nicht das, was Standard-Industrierobotik haben möchte. Ja? Standard-Industrierobotik möchte von jedem Fisch in jeder Sekunde genau wissen, wo der ist, ja? Und in welche Richtung er schaut, damit das alles vorausgeplant ist. Ja, um solche Schwarmsysteme zu erforschen, weil in der Natur funktionieren sie sehr gut, es gibt ja einen Grund, warum Schwärme so ausschauen, Vogelschwärme, Fischschwärme und so weiter, möchte man eben gerne verstehen, wie die gut funktionieren. Und dafür kann man auch sehr gut Roboter einsetzen. Jens Krause war der erste, meines Wissens nach, der Fische mit Robotern vergesellschaftet hat. Das Experiment ist sehr einfach. Roboter und Fische starten gemeinsam. Es geht zum Futter, die Fische mögen das Futter, die Fische freuen sich, wenn sie das Futter sehen und der Roboter schwimmt mit und stört sie nicht. Die Frage ist allerdings, was passiert, wenn der Roboter vorher abbiegt? Jetzt haben die Fische ein Dilemma. Sie wollen einerseits als Gruppe zusammenbleiben, einen Schwarm bilden, andererseits wollen sie zum Futter. Das ist die Frage, was zählt mehr? Das war die Fragestellung, die er untersucht haben wollte. Kann der Roboterfisch den Schwarm umlenken und vom Futter fernhalten? Da ein kurzer Filmausschnitt davon. Das ist der Roboterfisch. Der Roboterfisch ist eigentlich nur ein Magnet mit einem Fischdummy und unten den Fisch an Hebel, an dem der Experimentator werkt. Dann werden die Fische freigelassen. Es geht zum Futter, aber der Roboterfisch haut ab. Ja, und wie man sieht, die Fische sind gefolgt. Also ein Roboterfisch konnte zwei Fische sehr wohl gut ablenken. Gleicher Versuch. Mit vielen Fischen und einem Roboterfisch. Es geht wieder zum Futter, Roboterfisch haut ab. Sogar schon früher. Fischen sagen Spinner. Ja? Warum? Weil sie viel mehr Rückbestätigung ihrer Artgenossen hatten, die alle zum Futter wollten. Ja? Und die haben einfach den einen overruled. Das heißt, was er damit zeigen konnte, ist, es hängt vom Mengenverhältnis ab innerhalb des Schwarms. Ja? Ein Einzelner kann vielleicht zwei oder drei lenken, aber ein Einzelner kann nicht 50 lenken. Also wir sehen, dass diese Schwarmsysteme nichts anderes sind als eine Art von permanenter Volksabstimmung, wo die Mehrheit entscheidet, wohin die Reise geht oder zumindest ein großer Anteil der Teilnehmer. Sehr interessanter Ansatz, aber wie gesagt, der Roboter war nicht wirklich ein Roboter und die Schleife war nicht geschlossen. Der Roboterfisch konnte die Fische beeinflussen, aber die Fische konnten nicht wirklich den Roboter beeinflussen. Das heißt, die Feedback-Schleife zwischen dem Maschinellen und dem Natürlichen war nicht geschlossen. Ein anderes Experiment, wir haben heute schon was über Küchenschaben gesehen oder über Schaben gesehen, ein Experiment, das jetzt nicht so grauslich ist wie das eine, wo ein sozialer Cyborg mit einer Gruppe von Schaben hergestellt wird. Sie sehen die Akteure, Alois, Denneburg und Francesco Mondada. Mit Alois und Mondada sind wir im Augenblick in diesem Assisi-Projekt, wo wir mit Bienen und Fischen arbeiten. Eine runde Arena, Licht und Küchenschaben hassen Licht. Ja, also sobald man das Licht auftritt, schwupps, weg sind sie. Ja. Und zwei Verstecke, die unterschiedlich transparent waren. Also ganz klar, Küchenschaben, wenn sie abhauen vor dem Licht, gehen ins Dunkle. Das heißt, die transparente Scheibe war kein gutes Versteck. Die weniger transparente Scheibe als Versteck war natürlich das bessere Versteck. Und wenn die Küchenschaben da alleine unterwegs sind und man schaltet das Licht ein und wartet ein bisschen, dann sitzt die Mehrheit der Küchenschaben ganz eindeutig im guten Versteck, im dunklen Versteck. Als nächstes haben sie die Verhaltensprogramme der Küchenschaben extrahiert. Das heißt, sie haben Küchenschaben beobachtet, haben ein Verhaltensmodell erstellt, das so lange optimiert, bis Roboter sich angeblich wie Küchenschaben verhalten haben. Laut Mathematik, laut Statistik. Die Frage ist, ob die sich wirklich wie Küchenschaben verhalten haben. Und um das jetzt zu beweisen, haben sie jetzt nicht die Mathematik bemüht, nicht die Statistik bemüht, sie haben die Küchenschaben bemüht. Und haben sich angeschaut, nehmt ihr Küchenschaben, unsere Roboter, die sich so und so verhalten, als euresgleichen auf in die Gesellschaft? Nehmt ihr die als vollwertige Mitglieder auf? Ja, da müssen sich einmal die Roboter gleich verhalten wie die Küchenschaben. Das gleiche Experiment jetzt mit einer biohybriden Gesellschaft gemacht, Roboter und Küchenschaben. bei beiden die Mehrheit im Dunkeln. Das ist noch nicht wirklich ein Beweis, aber jetzt kommt er. Man kann ja die Roboter umprogrammieren. Man kann die Roboter zwar so gehen lassen wie Küchenschaben, sich so verhalten lassen, aber sie bevorzugen Licht. Oder sie bevorzugen das hellere Versteck. Sozusagen perverse Küchenschabenroboter. Und wenn jetzt die Küchenschaben diese Roboter als ihresgleichen akzeptieren, dann sollte es möglich sein, gleich wie bei den Fischen zuvor, dass die Roboter ins schlechtere Versteck gehen und die Küchenschaben mit. Ja, dass sie diesen sozialen Einfluss ausüben. Und exakt das ist passiert, wenn man die Roboter und die perversen Küchenschabenroboter laufen hat lassen, dann hat es wirklich die Mehrheit der Küchenschaben in das suboptimale Versteck gezogen. Ganz ähnliche Experimente mit Bienen und teilweise auch komplexer gibt es dann eben morgen zu sehen. Da sieht man nur kurz, wie das ausschaut. Es ist auch gar nicht nötig, dass die Roboter wirklich wie Schaben ausschauen. Es reicht nur, dass sie sich für die Schaben anfühlen wie andere Schaben. Da Schaben vor allem im Dunkeln unterwegs sind, sind sie geruchsgesteuert mehrheitlich. Und solange die Roboter riechen wie Küchenschaben, solange werden sie auch akzeptiert, auch wenn sie ganz anders ausschauen. Und man sieht, da klettert sogar irgendeine hoch. Also die haben keine Angst vor diesen Robotern, gar nichts. Die sind mit denen vollkommen assoziiert. Und das war meines Wissens nach das erste Experiment, wo wirklich die Schleife vollkommen geschlossen war, wo autonome Roboter und Tiere in eine Gemeinschaft getreten sind und sich wechselweise beeinflusst haben. Und für mich der erste soziale Cyborg. Damals noch waren die Programme dieser Roboter vorprogrammiert. Das heißt, Wissenschaftler haben zuerst Schaben analysiert und dann die Programme geschrieben, mit denen die Roboter sich so einschleichen haben können in die tierische Gesellschaft. Darüber ist man auch schon inzwischen hinweggekommen oder wir sind gerade im Begriff, das zu tun. Am Schluss möchte ich das Projekt Assisi zeigen, indem wir Bienen und Roboter vergesellschaften in solchen Arenen. Unsere Roboter sieht man hier, so ein ganzes Gitter aus solchen Robotern, dazwischen laufen die Bienen. Und unser Ziel ist es, dass diese Roboter nicht von Hand vorprogrammiert sind, sondern dass unsere Roboter von sich aus lernen, sich wie Tiere zu verhalten, zu geben. Warum heißt das Projekt von Assisi? Weil angeblich Franziskus von Assisi mit den Tieren sprechen konnte. Und wenn unsere Roboter selbstständig lernen, mit Tieren in einen Dialog zu treten, dann tun unsere Roboter das quasi auch. Wir hatten einen zweiten Kandidaten für einen Projektnamen, aber wir haben gefunden, Assisi gibt uns größere Chancen bei der Antragstellung als Doolittle. Ja? Ja, inzwischen freut sich auch die Stadt. Unser Projekt heißt eigentlich Assisi BF, Bees and Fish, weil wir mit Bienen und Fischen arbeiten. Inzwischen hat auch die Stadt Assisi nachgezogen, ja, und würdigt uns. Glauben Sie mir das sicher, ja? Ja? Okay, und was kann man dann tun? Wenn man die Roboter mal in der Tiergesellschaft hat, dann kann man sie einsetzen als Agent-Provokateur, dann kann man die Lebewesen, die man studieren möchte, mit Dingen konfrontieren, mit denen sie sonst selten konfrontiert werden und dann die Reaktion beobachten. Aber noch viel mehr, unsere Roboter können dann auf diese Reaktion reagieren und noch eine Reaktion beobachten. Und so sind Experimentieransätze, Wissens- und Wissenschaft, der einzige Zweck von Wissenschaft ist, Wissen zu erlangen. So können wir eben Wissen erlangen, wie es sonst mit anderen Methoden kaum möglich ist. Hier sieht man, wie das ausschaut. Kurzer Beispielfilm. Das sind diese Bienenroboter, von denen wir ein ganzes Array haben. Hier sieht man die Bienen, die damit unterwegs sind. Die Roboter können auf die Bienen reagieren. Sobald Bienen in die Nähe kommen, zeigen sie uns das, indem ein Licht angeht, wie wir gleich sehen werden. So jedes Mal, wenn es blinkt, dann hat der Roboter eine Biene in der Nähe erkannt und die Farben bedeuten, wie viele Bienen in der Nähe sind. Und diese Roboter können ihrerseits jetzt Dinge machen, die Bienen lieben, wie zum Beispiel Wärme produzieren. Sie können vibrieren, sie können einen kleinen Luftzug erzeugen, so wie Bienen mit ihren Flügeln einen Luftzug erzeugen können und in einen Dialog mit den Bienen treten, obwohl die Roboter selbst sich gar nicht bewegen. Aber dadurch, dass wir ein ganzes Array haben, kann der Sinnesreiz wandern. Der geht von einem zum anderen weiter und das simuliert dann für die Bienen, die in Dunkelheit sind, als ob eine Gruppe von Bienen zum Beispiel eine gewisse Wegstrecke entlang geht. Bienen sind verdammt smart. Wie kann man beweisen, dass Bienen smart sind? Mathematik durchsucht man sogenannte Suchräume, so wie hier ein komplizierter dargestellt ist. Die Aufgabe, finde den höchsten Peak, den höchsten Berg. Es gibt viele Berge, aber welcher ist der höchste? In der Natur ist dann keine österreichische Fahne drauf. Auf dem Berggipfel, dann ist es eben schwer zu erkennen. Ein guter, ein kluger Algorithmus ist eben in der Lage, in so einer schwierigen Suchlandschaft nicht nur ein lokales Optimum, das ist ja auch schon ganz hoch, Ja, aber es ist halt nur ein deutscher Berg. Ja. Das da hier ist richtig hoch. Das ist ein österreichischer Berg. Ja. Und es ist eine gute Lösung, aber der andere ist die bessere Lösung und die möchte man haben. Jetzt kann man sowas zum Beispiel mit Bienen nachstellen, indem man so ein Array hat von 9 solchen Robotern und die heizen auf unterschiedliche Temperaturen auf. Beschleunigt sehr, sehr stark. Das ist der höchste Berg, das ist der zweithöchste Berg, der Rest ist noch kühler und wir sehen, die Bienen finden sehr schnell die beste Lösung. Und jetzt sind wir gemein natürlich. Wir lassen unseren Roboter langsam abkühlen und lassen die Wärme darauf wandern, in die linke obere Ecke. Jetzt sieht man das und dann schauen wir, was die Bienen tun. Sind die in der Lage zu reagieren? Sind die in der Lage, ihre Entscheidung anzupassen? Dann sieht man, ja, jetzt sind sie beim mittleren linken und am Ende des Films sind sie dann am oberen linken. Also wo immer unter diesen 9 Optionen der wärmste Fleck ist, die Bienen sammeln sich dort an. Interessanterweise, wie die Sibylle morgen zeigen wird, eine Biene ist weit davon entfernt, das zu können. Die Gruppe kann das schon und morgen werden die dahinterliegenden Mechanismen dann erklärt werden. Ja, wie kann man jetzt Maschinen sowas beibringen lassen, dass die selber draufkommen, wie sie die Gruppe steuern sollen? Unser Ansatz ist Evolutionary Computation, evolutionäre Algorithmen und maschinelles Lernen. Wir geben eine Biene und einen Roboter zusammen und geben ein Ziel vor, lock die Biene her, scheuche sie weg, lass sie hin und her rennen zwischen dir und einem anderen Roboter oder solche Dinge. Und dann muss der eine Roboter mit diesem maschinellen Lernen draufkommen, wie er das macht. Er lernt quasi einzelne Worte, einzelne Signale, um mit der Biene zu sprechen. Und in der Tiergesellschaft hat man jetzt viele Roboter, viele Bienen. Und nachdem wir sozusagen ein gewisses Vokabular an einzelnen Signalen erlernt haben, kann man dann dazu übergehen, das sozusagen im größeren Maßstab zu machen und jetzt diese Signale gezielt einsetzen lernen. In welchem Kontext das eine Signal und in welchem sozialen Kontext das andere Signal, kann man dann die Roboter in der Gemeinschaft lernen und auf diese Weise dann ganze Gruppen von Bienen steuern am Ende des Projekts. Das heißt, in diesem Forschungsansatz werden im Endeffekt ganz klassische biologische Experimente gemacht, ganz wie vor 100 Jahren auch. Es werden Lebewesen beobachtet, Lebewesen studiert, wenn man es gut macht, natürlich mit Hypothesen getriebener Forschung, dass man vorher eine Hypothese aufstellt, dann ein Experiment und dann diese Hypothese zu Fall bringen probiert oder etwas sein Modell validiert. Als ein weiterer Schritt ist es, eine Modellbildung zu betreiben, also irgendwo das fundamentale Grundverständnis von dem, was man bekommen hat, in ein größeres Modell zusammenzubauen. Diese Modelle führen natürlich zu mehr biologischem Wissen. Aber diese Modelle haben noch einen weiteren Vorteil, weil Modelle sind immer Abstraktionen der Realität, immer was Vereinfachtes und die erlauben es, in Roboterprogramme jetzt das tierische Verhalten zu übersetzen, sogar Roboter mit Bienen gemeinsam zu assoziieren, mit Lebewesen gemeinsam zu assoziieren. Wir nennen das Re-Embodiment und von dort eröffnen sich natürlich ganz neue Versuchsansätze. Gleichzeitig fällt natürlich auch Anwendung ab, also hier sieht man zum Beispiel unseren aktuellen Schwarm in Venedig, den wir im Begriff sind zu bauen, wo 120, 130 Roboter in der Lagune von Venedig Umweltmonitoring machen werden. Und was auf den Robotern läuft, ist dann inspiriert von Bienen, inspiriert von Muscheln, inspiriert von Fischen, das eben so gewonnen worden ist. Der Film zeigt Ihnen ein Highlight sozusagen, was man mit Bienen machen kann. Auf der rechten Seite Bienen in der echten, realen Welt mit 2 Robotern. Die Roboter sind am Anfang kalt, aber wenn Bienen in der Nähe sind, heizen sie auf und werden wärmer. Und auf der linken Seite sehen wir simulierte Bienen von unseren extrahierten Modellen im Cyberspace, also die existieren nicht wirklich, und die stehen vor der gleichen Aufgabe, sich zwischen 2 Robotern zu entscheiden, die aber ihrerseits auf die Bienen reagieren. Und das einzig Besondere ist, diese Roboter sind verschalten miteinander. Das heißt, dieser reale Roboter ist mit diesem hier verschalten, mit diesem fiktiven virtuellen und dieser untere virtuelle ist mit diesem realen verschalten. Das heißt, es ist ihm egal, ob jetzt virtuelle Bienen bei seinem Kollegen sind oder bei ihm selber. Und wenn diese Bienen jetzt laufen, virtuelle und echte, dann passiert Folgendes. Kein Ziel ist vorgegeben. Sie diskutieren. Na, wo treffen wir uns denn? Echte Bienen und virtuelle Bienen führen diesen Dialog mit Hilfe der Roboter und einigen sich nach wenigen Minuten auf oben. Ja, so wie Sie sich mit Ihren Freunden auf ein Lokal einigen vielleicht. Na, wo gehen wir heute hin? Ja, dort oder da? Nichts davon ist vorgegeben, aber Cyberbienen, virtuelle Bienen, haben mit echten Bienen gemeinsam eine Entscheidung getroffen und bleiben dann für lange Zeit bei dieser Entscheidung. Wozu kann man sowas nutzen? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Ein Potenzial ist, diese Massenlebewesen sind oft Seuchenüberträger, Lästlinge, die man einfach nicht haben will. Da gibt es den brutalen Ansatz, Fallen, Gewehre oder solche Dinge. Wenn man allerdings Roboter hätte, die so einen Dialog führen können, wie wir es gerade gesehen haben, dann können natürlich diese Roboter sanft sagen, nicht hier, dort geht's hin. Ja? Nicht hier, liebe Quallen, nicht hier am Badestrand. Dort drüben, wo niemand badet. Ja? Und zwar als demokratische gemeinsame Entscheidung, wo man vielleicht ein bisschen ein Incentive dazugeben kann, ja, wenn man es denn anwenden will. Auf der anderen Seite sind Tierpopulationen aber auch oft Sensoren. Tiere, die als Schädlinge oder Lästlinge wahrgenommen werden, Küchenschaben bei ihnen in der Küche. Bei mir in Amerika ist der Pest Control Guy gekommen und gleich vergiften alle. Ja. Aber diese Küchenschaben sind ja eine große Population, wie wir gesehen haben, sozial interagierender Lebewesen. Und wenn man mit denen reden könnte, dann hätten die vielleicht wertvolle Informationen für einen. Wenn Roboter mit nur ein paar Küchenschaben unterm Kühlschrank reden können, ja, und die Dichte messen, dann reflektiert das überhaupt die Populationsdichte im Haus und auch im Keller zum Beispiel. Man könnte dann vielleicht auf die Feuchtigkeit im Keller schließen, indem man in diesen Dialog geht. Und dann ruft man nicht den Pest Control Guy, sondern dann ruft man den Klempner und dann erledigt sich das Küchenschabenproblem dann von selber, weil dann der Keller trockengelegt wird. Wir haben Precision Agriculture heute gehört. Ja? Bienen sind natürlich als Bestäuber ein wichtiger Aspekt dort. Wenn Roboter mit Bienen in einen Dialog treten können, dann darf man nicht vergessen, was Roboter alles können, das Bienen nicht können. Googeln, Wikipedia nachschauen, können Bienen alles nicht. Ja? Wenn Bienen jetzt zum Beispiel die Roboter fragen könnten, könntet sie mir bitte googeln, wo gerade der beste Pollen ist, ja? Oder in unserem Social Network nachschauen, wo andere Bienen mitgeteilt haben, dass der beste Pollen ist, dann können die Roboter ihnen vielleicht diese Antwort geben und dorthin fliegen lassen. Oder, ja, oder der Schmiedinger Bauer hat einfach mehr gezahlt dafür. Ja? So funktioniert Google. Wer mehr zahlt, der gewinnt. Ganz am Ende möchte ich zwei Minuten zurückkommen auf die menschliche Gesellschaft. Ja? Wir haben diese Smart Crowd gesehen mit diesen grandiosen Denkern, die hier quasi die Masse irgendwie leiten und ihr so einen Bias geben zum Guten hin, weil sie ja schließlich die Experten sind und wissen, wie es geht. Heute tritt sehr oft ein eiskalter Software-Roboter an diese Stelle. Google, Facebook, Twitter, im Hintergrund arbeiten Algorithmen, nichts anderes als Software-Roboter. Und die übernehmen diese Expertenfunktion. Man geht nicht in so eine Veranstaltung, weil man, keine Ahnung, sie selber rausgefunden hat, sondern man hat sie gegoogelt oder in dem Fall, man ist gegoogelt worden von dem, der das organisiert. Und ein Algorithmus hat entschieden, dass wir hier alle in dieser Runde sind. Das war nicht er, es waren nicht wir, höchstwahrscheinlich war es Google, diese Entscheidung getroffen hat auf die eine oder andere Art. Das ist jetzt, wenn man weiß, dass nur wenige nötig sein müssen, um die ganze Masse zu steuern, ist das natürlich schwierig. Diese Folie, wenn ich die zeige, sage ich immer, choose your fear, weil wir sind bereits dort. Wir haben auch schon die Schleife geschlossen zwischen den technischen Geräten, den Algorithmen und uns selbst. Und je nachdem, wovor man Angst hat, man kann das ausbeuten, indem man einfach nur Geld macht, dann sind wir gut dran. Wenn es nur um Geld verdienen geht, sind wir recht gut dran. Es kann für Kriminelle, also das ist das, wo jetzt Amerikaner sich fürchten, ja, es kann jetzt für kriminelle Dinge natürlich missbraucht werden, diese subtile Beeinflussung. Das ist das, wovor ich mich am meisten fürchte, als Nicht-Amerikaner, ja, ist, dass natürlich auch der Staat Kontrolle, und da sind wir bei dem, was vorher gesagt worden ist, auf genauso subtile Weise in diese Expertenrolle. Also egal, wovor man Angst hat, ganz egal, wo man steht, ja, von links nach rechts oder in welchem Land und wie man aufgewachsen ist, es gibt für jeden etwas zu befürchten hier drinnen, weil wir eben bereits schon ein sozialer Cyborg sind. Und das ist ganz schlimm aus meiner Sicht, weil wenn Sie ein Medikament produzieren wollen, dann müssen Sie durch tausende Tierversuche durch, Zellkulturen, Mäuse, 10 Jahre, bis das Medikament höchstwahrscheinlich nicht genehmigt wird, weil es zu gefährlich für die Menschheit ist. Wenn Sie die sozialen Cyborgs anschauen, dann ist Google 98 gestartet, das ist bald 20 Jahre her. Wikipedia 3 Jahre danach, wenige Jahre danach Facebook, 2 Jahre danach Twitter. Das sind die sozialen Cyborgs, die auf die Menschheit losgelassen worden sind. Das erste Experiment, wo quasi im Tierversuch so ein sozialer Cyborg untersucht worden ist, war ein ganz kleines Projekt, das LEUR-Projekt, das 2003 gestartet ist. seine ersten Ergebnisse 2005 veröffentlicht hat. Da waren Google, Wikipedia und Facebook bereits online. Das heißt, wir haben auf die Menschheit diese soziale Cyborg-Geschichte losgelassen, ohne irgendeinen Laborversuch zu haben und abzutesten, welche Folgen das für die Menschheit hat. Ganz anders als bei einem Medikament aus der Medizintechnik. Und dass wir Menschen so sind, hätten wir eigentlich schon längst wissen können, wenn wir aufmerksam zugeschaut hätten. Fraggles, wer kennt noch die Serie? Dort ist Schwarmintelligenz in Perfektion beschrieben. Ja, da gibt es Marjorie, die allwissende Müllhalde. Warum ist sie allwissend? Weil der ganze Dreck dorthin kommt, ja, der ganze Müll, und dann weiß sie alles, ne, weil der ganze Müll in ihr drinnen ist. Dann gab es allerdings auch noch die Duser, die haben ganz zielgerichtet, präzise ihre Arbeit verrichtet. Und dann gab es als Gegenpart dazu die Fraggles, die waren chaotisch, die haben Unsinn gemacht die ganze Zeit. Aber die jeweilige Aufgabe, die es zu lösen galt in jeder Folge, die ist durch das Zusammenspiel dieser drei Komponenten gelöst worden. Und das ist wahrscheinlich auch schon vorweggenommen, viele Jahrzehnte vor Surowiecki, die Smart Crowd. Es braucht zielgerichtete Expertenhaftigkeit, es braucht eine Menge an Wuselfaktor, an Exploration, an Neues und es braucht ein gewisses Maß an Kognition, was in dem Fall durch eine Müllhalde erzeugt worden ist. Damit bin ich am Ende. Ich zeige nur am Schluss noch zwei Bilder. Wir machen das nicht nur mit Bienen, wir machen es auch mit Fischen, wie man links sieht, und Robotern. Und ganz neu, wir machen das auch mit Pflanzen und Robotern. Und das ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber die erste Pflanze, die im Internet ist und fleißig auf Twitter von Zeit zu Zeit ihre Nachrichten verschickt, weil wir über Twitter kommunizieren lassen. Also bei uns kommuniziert eine Pflanze mit der anderen Pflanze über Twitter. Und wieder mal sind es die Roboter, die das richten müssen. Pflanze kann nicht twittern, der Roboter schon, also müssen Pflanzen und Roboter miteinander koordinieren, interagieren, damit ihnen das Reich des Twitters erschlossen wird. Dankeschön.
Alles klar, Pflanzen twittern und die Fraggles und die Duser mit ihrer allwissenden Müllhalde, die verdeutlichen komplexe Fragen der Wissenschaft. Das war mir früher gar nicht so klar. Also wenn das mal kein Erkenntnisgewinn ist, den wir hier in diesem Falle dem Zoologen Thomas Schmickel verdanken von der Universität Graz. Und falls ihr mehr wissen wollt über die Verschränkung von Tier und Technik oder von Ackerbau und Technik, dann empfehle ich wärmstens die beiden Vorträge, die wir online für euch bereitstellen. Beide stammen ebenfalls von der Bochumer Tagung Berechnete Tiere. Der eine Vortrag kommt von einem Pionier des sogenannten Precision Farming, von dem emeritierten Professor für Agrarsystemtechnik Hermann Auernhammer.
Also die Unkrautregulierung könnte man mit diesen kleinen Robotern machen. Die haben doch Zeit, schicken wir es doch raus.
Was möglich ist bei angeblich so präzisem und so smartem Ackerbau und was nicht, das erklärt er sehr, sehr anschaulich. Der andere Vortrag kommt von Ina Bolinski, die im Rahmen des DFG-Projektes das verdatete Tier zum Animal Turn in den Medienwissenschaften am Institut für Medienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum forscht. Und zwar zur, jetzt kommt's, Kulturgeschichte der elektronischen Tierkennzeichnung. Rinder beispielsweise tragen schon längst RFID-Chips, GPS und andere Systeme spazieren, was sie fressen, wie viel Milch sie geben, wie es um ihre Gesundheit oder um ihre Hormone bestellt ist, lässt sich einfach auslesen.
Dabei handelt es sich oftmals um Sensoren und andere Messsysteme, mit denen die Körpertemperatur, der Herzschlag und die Frequenz, verschiedene pH-Werte und Hormonprofile in vorgegebenen zeitlichen Perioden ermittelt werden können. Der biologische Körper wird zum Datengenerator, die Körperlichkeit wird von der Medialität abgelöst.
Willkommen in der schönen neuen Kuhstallwelt. Ihr findet diese Vorträge wie auch diesen Hörsaal hier wie immer unter www.dradiowissen.de. Und mit diesem Hinweis ist Katja Weber raus aus Hörsaal und Kuhstall. Macht's gut, ich wünsche euch einen schönen Abend.